Liebe Zuhörer, wir heißen Sie jetzt bei Radio Neue Hoffnung ganz herzlich willkommen zur Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht heute Samuel Rindlisbacher zu Ihnen, doch vorher hören Sie die Schriftlesung, eingerahmt von zwei Chorliedern. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Heute Morgen wird uns Samuel Rindlisbacher das Wort Gottes weitergeben und sein Thema lautet der Schaubrottisch. Bevor der Mitternachtsrufchor aber ein weiteres Lied singt, möchte ich zuerst noch die Schriftlesung vornehmen. Ich lese aus Matthäus 14, die Verse 13 bis 21. Als das Jesus hörte, fuhr er von dort weg in einem Boot in eine einsame Gegend allein. Und als das Volk das hörte, folgte es ihm zu Fuß aus den Städten. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge, und sie jammerte ihn, und er heilte ihre Kranken. Am Abend aber traten seine Jünger zu ihm und sprachen, die Gegend ist öde und die Nacht bricht herein. Lasst das Volk gehen, damit sie in die Dörfer gehen und sich zu essen kaufen. Aber Jesus sprach zu ihnen, es ist nicht nötig, dass sie fortgehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sprachen zu ihm, wir haben hier nichts als 5 Brote und 2 Fische. Und er sprach, bringt sie mir her. Und er ließ das Volk sich auf das Gras lagern, nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah auf zum Himmel, dankte und brach's und gab die Brote den Jüngern. Und die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt und sammelten auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Mann ohne Frauen und Kinder.
Thank you. Die Serie heute Morgen machen wir weiter mit der Stiftshütte. Heute ist der Schaubrottisch daran. Und wir schlagen dazu auf 2. Mose 25, Vers 23 bis und mit 30. Da heißt es: Und du sollst einen Tisch aus Akazienholz machen. 2 Ellen sei seine Länge, 1 Elle seine Breite und 1,5 Ellen seine Höhe. Dann überzieh ihn mit reinem Gold und bring an ihm ringsum eine goldene Kante an. Mach an ihm ringsum eine Leiste von einer Handbreit und auch 4 goldene Ringe und befestige die Ringe an den 4 Seiten seiner Füße. Dicht an der Leiste sollen die Ringe sein als Ösen für die Stangen, damit man den Tisch tragen kann. Die Stangen aber sollst du aus Akazienholz machen und sie mit Gold überziehen. Und der Tisch soll daran getragen werden. Fertige auch seine Schüsseln, seine Schalen, seine Kannen und seine Opferschalen an, mit denen man Trankopfer ausgießt. Aus reinem Gold sollst du sie herstellen. Auf den Tisch aber sollst du beständig vor mein Angesicht Schaubrote legen. Also hier hat der Mose erhält den Auftrag vom lebendigen Gott, einen Tisch herzustellen. Und ich habe heute extra kein Bild gemacht, weil ein Tisch kann sich jeder gut vorstellen. Ein Tisch ungefähr 75 cm hoch, dann ungefähr 50 cm breit und ungefähr eine Länge von 1 Meter. Und das Ganze wurde gemacht aus Holz von einem Tischler oder Schreiner, dann überzogen mit reinem Gold. Dann kam eine Kante rings um diesen Tisch und auf diesen Tisch darauf kamen dann 12 Laibe Brot. Ob jetzt das gesäuerte Laibe Brot sind oder ungesäuerte, steht hier nicht. Auf alle Fälle, der Mose musste so tun und immer mussten da 12 Laibe Brot drauflegen. Denn es heißt in 3. Mose 24, Vers 5 bis 7, und du sollst feines Mehl nehmen und davon 12 Brote backen. 2/10 soll ein Brot haben und sollst sie legen in 2 Reihen, je 6 in einer Reihe, auf den Tisch von feinem Golde von dem Herrn und sollst sie auf sie legen reinen Weihrauch. Also hier musste der Mose 12 Laibe Brot backen. Dann wurden sie aufeinander gestapelt, je 6, also 2 Stapel an je 6 Laibe Brot. Und darüber heißt es dann, und sollst auf sie legen reinen Weihrauch, dass er als Gedenkopfer bei den Broten sei, ein Feueropfer für den Herrn. Und dann heißt es noch einmal, wie wir schon gelesen haben, und du sollst auf den Tisch alle Zeit Schaubrote legen vor mein Angesicht. Jeweils am Sabbat wurden dann diese Brote weggenommen und durch 12 neue, neugebacken ersetzt. Und allein die Priester hatten das Recht, diese 12 Brote zu essen. Denn es heißt in 3. Mose 24, 8 bis 9, an jedem Sabbat soll er sie die Brote zurichten von dem Herrn als beständige Gabe der Israeliten, eine Ordnung für immer. Und sie sollen Aaron und seinen Söhnen gehören. Sie sollen sie essen an heilige Stätte. Denn als ein hochheiliges von dem Opfern den Herrn gehört es den Aaron als ewiges Recht. Also diese Brote durften nur gegessen werden von den Priestern, vom Aaron und seinen Söhnen. Nun wollen wir uns fragen, was hat dieser Tisch und diese 12 Brote für uns als Gemeinde Jesus zu sagen? Man kann, das sind Bilder, und da kann man diese Bilder verschiedener Weise, kann man sie auslegen. Da gibt es zum Beispiel die eine Weise, wo sagt, der Herr Jesus sagte von sich selber, ich bin das Brot des Lebens. Man könnte also diese 12 Brote hindeutend auf Jesus auslegen. Denn der Herr Jesus sagt von sich selber, ich bin das Brot des Lebens. Johannes 6, Vers 35. Und sagt der Jesus auch weiter, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Das ist eine Möglichkeit der Auslegung. Eine zweite Möglichkeit der Auslegung ist, die 12 Brote deutend, hinweisend auf die Gemeinde Jesu. Denn die Gemeinde Jesu hat das Brot des Lebens. Und wir sollen das Brot des Lebens weitergeben an eine Generation, an eine Welt, die vor geistlichem Hunger zugrunde geht. Das ist die zweite Möglichkeit der Auslegung. Und die dritte Möglichkeit der Auslegung ist, dass man diese 12 Brote hinweist auf das Volk Israel. Und auf diese Auslegung möchte ich mich heute Morgen konzentrieren. Die Auslegung hinweisend auf das Volk Israel. Denn interessant, wir haben gelesen, habe ich es extra zweimal gelesen, Das auf diese Brote musste oben darauf Weihrauch gelegt werden. Ich möchte dabei betonen, Erkenntnis ist immer stückweise, ist nur Stückwerk. Und es kommt immer wieder weitere Erkenntnis dazu. Aber prüft es selber zu Hause, forscht nach, betet darüber und der Herr und sein Name mögen dadurch verherrlicht werden. Brot. Ich denke, jeder von euch hat zum Frühstück Brot gegessen. Wir haben einen Bäcker unter uns, oder vielleicht verschiedene. Brot, und da schreibt die Fachschule für Bäcker der Schweiz, schreibt, kein Nahrungsmittel genießt mehr Wertschätzung als das Brot. Es ist der Inbegriff des Lebens, das Symbol für unsere Nahrung. Unbewusst betrachten wir es als etwas Kostbares, ja Heiliges. Also das schreibt die Fachschule für Bäcker in der Schweiz. Und dann schreiben sie weiter, es gibt kein Stück Brot in der Welt, an dem nicht Religion, Politik und Technik mitgebacken hätte. Nicht nur die Bauern, Müller und Bäcker sind die Brotschaffenden, sondern alle großen Kulturen haben Anteil an der Entwicklung und Verbreitung des Brotes. Die Ägypter haben die für die Menschheit wichtige Entdeckung gemacht. Trotz der riesigen technischen Entwicklung seit dieser Zeit ist die Brotherstellung im Prinzip genau die gleiche geblieben. Der Fortschritt hat die Arbeit erleichtert, die Herstellungszeit verkürzt und die Qualität verfeinert. Aber Brot bleibt Brot. Die Achtung des Menschen von dem Brot ist sehr verschieden. In Notzeiten steht das Brot hoch im Kurs. In Zeiten des Überflusses findet es weniger Anklang. Und trotzdem hat es sich über 6000 Jahre halten können. Brot hat von jeher das Auf und das Ab der Völker bestimmt. Gewonnene und verlorene Kriege wurden durch den Besitz von Brot entschieden. Die zwei Weltkriege des letzten Jahrhunderts liefern den eindeutigen Beweis. Brot, man isst es oft gedankenlos. Und ich weiß noch in Südamerika, wenn ein Brot einen Tag alt war, das war diese Panflaute, das ist das Pariser Brot, dann haben wir es genommen und in den Mülleimer geschmissen. Wir haben oft im Mülleimer gesehen, altes Brot. In einem Tag ist es alt, dann wird es im Mülleimer geschmissen. Man isst es täglich. Es gibt verschiedenste Variationen. Über 100 verschiedene Sorten kennt man. Brot ist heute von unseren Tischen nicht mehr wegzudenken. Brot, das Sinnbild des Lebens. Und hier in der Stiftshütte finden wir also so einen Tisch mit 12 Broten aufeinander gestapelt. Hinweisend auf Jesus Christus, der von sich selber sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich stille deinen Hunger nach Ewigkeit. Ich stille deine Sehnsucht tief in deinem Herzen. Das wollen diese 12 Brote hinweisend auf Jesus sagen. Herr Jesus, hat er gesagt, in Johannes 6, Vers 32 bis 35, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt, und er gibt der Welt das Leben. Da sprachen die Jünger zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Lebenshunger, den Hunger nach diesem ewigen Brot, kann nur Jesus allein stillen. Und diese 12 Brote wollen darauf hinweisen. Du kannst suchen, wo du willst. Du kannst von einer Diskothek zu der anderen hetzen. Du kannst dich vollpumpen mit Ecstasy und Crack. Aber den Lebenshunger wird nur einer stillen können. Nämlich Jesus Christus, er allein. Und auf dieses Lebensbrot weisen diese 12 Brote in der Stiftshütte hin. Er stillt deinen persönlichen Hunger, deiner Seele. Interessant, wir finden hier gerade 12 Brote. Warum sind es 12? Warum nicht 11 oder 10 oder 13? Warum gerade 12? Hat die Zahl 12 eine spezielle Bedeutung? Wisst ihr, wenn die Zahl 12 gebraucht wird in der Bibel, ist es immer im engen Zusammenhang mit wem wohl? Mit Israel. Immer. Israel besteht aus 12 Stämmen. Beim Bundesschluss am Sinai, da errichtete der Mose einen Altar aus 12 Steinen. Immer um zu zeigen, Israel und Gott, Zahl 12. Der Josua erbaut beim Durchzug durch den Jordan auch einen Altar. Und er nahm für jeden Stamm einen Stein. Und aus diesen 12 Steinen baute er einen Altar. Im Brustschild des hohen Priesters, der hatte so ein Schild da vorne drauf mit 12 Edelsteinen, repräsentativ für das Volk Israel von einem lebendigen Gott. Zahl 12, immer in Verbindung mit Israel. Der Salomo, er hatte 12 Amtsleute. 12 Richter gab es. Und selbst Apostel waren deren 12. Von einem wird gesagt, er ist der Heidenapostel, ist der Apostel Paulus. Da, wo die Zahl 12 erwähnt wird, ist es immer im Zusammenhang mit Israel. Und wir als Christen dürfen eines nicht vergessen. Da gibt es ganze Denominationen, die sagen, Israel hat heute keine Verheißung mehr. Israel hat heute nichts mehr zu tun. Die Verheißung ist von Israel weggegangen, übergegangen auf die Gemeinde Jesu. Die Bibel lehrt solches nicht. Denn Israel ist und Israel bleibt Gottes erste Liebe. Denn es heißt in Jeremia 31, 3 bis 4, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Wohlan, ich will dich, das heißt Jerusalem, wiederum bauen, dass du gebaut sein sollst, du Jungfrau Israels. Du sollst dich wieder schmücken, Pauken schlagen und herausgehen zum Tanz. Israel ist und bleibt Gottes erste Liebe. Und auf diese seine unabänderliche Liebe und seine unabänderliche Treue sollen diese 12 Brote in der Stiftshütte hinweisen. Ich habe eine ganz schöne Auslegung gefunden von einem Bibellehrer aus England. Er hat die geschrieben vor 150 Jahren. Charles Henry McIntosh. Er schreibt, gerade in Bezug auf diese 12 Brote in der Stiftshütte, schreibt er Folgendes. Die 12 Stämme sind stets vor ihm, also hinweisen auf die 12 Brote. Die 12 Stämme sind stets vor ihm, vor dem lebendigen Gott. Ihr Gedächtnis kann nicht verloren gehen. Sie befinden sich im Heiligtum in göttlicher Ordnung. Sie sind mit dem wohlriechenden Weihrauch Christi bedeckt und werfen von dem reinen Tisch, auf dem sie ruhen, die glänzenden Strahlen jenen goldenen Leuchtes zurück, der sein Licht fortwährend der finsteren Stunden der moralischen Nacht der Nationen in ungetrümtem Glanz leuchten lässt. Es ist gut und notwendig zu erkennen, dass wir nicht den Eingebungen unserer Fantasie folgen, wenn wir es wagen, die geheimnisvollen Geräte des Heiligtums in dieser Weise zu erklären. Im Hebräerbrief werden wir belehrt, dass diese Dinge Abbilder der Dinge im Himmel sind. Und im Hebräer 10 heißt es, dass sie Schatten der zukünftigen Güter waren. Wir sind daher berechtigt zu glauben, dass es Dinge in den Himmeln gibt, die jenen Bildern entsprechen, dass eine Wirklichkeit besteht, in dem Schatten entspricht. Mit einem Satz. Wir sind zu dem Glauben berechtigt, dass in den Himmeln das vorhanden ist, was den 7 Lampen, dem reinen Tisch und den 12 Broten entspricht. Das ist nicht menschliche Einbildung, sondern göttliche Wahrheit, die der Glaube sich zu allen Zeiten zu eigen gemacht hat. Mochte der Mensch auch nichts von dieser Einheit der 12 Stämme sehen. Und er hat das vor 150 Jahren geschrieben, wo das Volk Israel, das Land Israel noch nicht stand. Mochte der Mensch auch nichts von dieser Einheit der 12 Stämme sehen. Der Glaube erblickte sie dennoch im Heiligtum und sah sie dort mit reinem Weihrauch bedeckt und in göttlicher Ordnung aufgeschichtet, auf dem reinen Tisch liegen. Und mochte auch äußerlich alles in Finsternis gehüllt sein, der Glaube erkannte dennoch im Lichte der 7 goldenen Lampen dieselbe große Wahrheit, nämlich die unauflösliche Einheit der 12 Stämme Israels. Hinweisen auf die 12 Brote. Die 12 Brote sagen uns also ganz klar, Gott steht zu seinem Bundesvolk Israel, auch heute. Egal wie die momentane Situation auch aussehen mag. Egal ob sie verlästert werden, verurteilt werden. Egal ob ganze Gemeinden sagen, Israel hat heute keine Zukunft mehr. Die Bibel sagt etwas ganz anderes. Und der Herr Jesus, der lebendige Gott, er kommt mit seiner ersten Liebe, mit seinem Volk Israel, kommt er ans Ziel. Die Bibel sagt ganz klar in Römer 11, 25 bis 29, ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch selbst nicht für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, solange bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Die 12 Brote sagen, Israel ist in der Hand des lebendigen Gottes. Der lebendige Gott kommt mit seinem Volk ans Ziel. Diese 12 Brote sagen, Gott ist treu. Diese 12 Brote sagen, Gott steht zu seinem Bundesvolk. Und Israels Erlösung ist nicht mehr weit. Und diese 12 Brote sagen aber noch mehr, nämlich, sie waren mit Weihrauch bedeckt. Da waren 12 Brote, 2 Stapel an je 6 Brote. Und darüber kam Weihrauch. Und dieser Weihrauch deutet auf etwas hin, nämlich, dass Israel heute schon in den Augen Gottes als ein geheiligtes Volk angeschaut wird. Als ein gereinigtes Volk, als ein erlöstes Volk. Denn im alttestamentlichen Sprachgebrauch wird Weihrauch immer dann gebraucht, um Wohlgeruch des Lebens zu zeigen. Um sündlose Vollkommenheit. Also Gott sieht das Volk Israel heute schon als einen Wohlgeruch des Lebens, als sündlose Vollkommenheit. Alles in der Stiftshütte. Und wisst ihr, wenn man die ganze Stiftshütte anschaut, dann sieht man eines, nämlich das Kreuz von Golgatha. Und in diesem Lichte sieht Gott sein geliebtes Volk Israel, als heute schon erlöst. Obwohl es vom Zustand her noch nicht so ist. Und wisst ihr, es gibt auch eine Geschichte im Neuen Testament, wo uns der Herr Jesus das ganz klar zeigt. Das Brot ist nicht die Gemeinde Jesu. Und das Brot ist auch nicht in erster Linie für die Gemeinde Jesu oder für die Heiden bestimmt, sondern in erster Linie für das Volk Israel. Es heißt nämlich, in Markus 7, Vers 24 bis 27, da kommt eine phönizische Frau, das heißt eine Frau aus dem Libanon, aus Tyrus, kommt zum Herrn Jesus und sagt, gib mir auch von diesem Brot zu essen. Und wisst ihr, was der Herr Jesus für eine Antwort gibt? Da heißt es nämlich, und Jesus stand auf und ging von dort in das Gebiet von Tyrus. Und er ging in ein Haus und wollte es niemandem wissen lassen. Und er konnte dennoch nicht verborgen bleiben, sondern alsbald hörte eine Frau von ihm, deren Töchterlein einen unreinen Geist hatte. Und sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen. Die Frau aber war eine Griechin aus Syrophönizien. Und sie bat ihn, dass er den bösen Geist von ihrer Tochter austreibe. Jesus aber sprach zu ihr, lass zuvor die Kinder, das heißt Israel, satt werden. Denn es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot wegnehme und es werfe vor die Hunde. Das Brot ist zuerst für Israel bestimmt und erst dann für die anderen. Und doch, was tut das Volk Israel, als ihm dieses Brot gegeben wird? Sie haben das Brot erhalten, schon damals in der Wüste. Jeden Morgen war da Brot am Boden. Sie mussten es nur aufsammeln. Das Brot war bei ihnen. Sie haben es mitgenommen aus Ägyptenland. Sie haben das Brot bei ihnen in der Wüste. Jeden Morgen war es da. Was haben wir gelesen? In Johannes 6, 32 bis 35. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot. In der Wüste haben sie gejammert. Sie haben gemurrt. Und jetzt kommt das Brot des Lebens, kommt der Herr Jesus zu ihnen. In der Wüste haben sie gejammert und haben gesagt, nein, wir wollen lieber den Knoblauch, die Zwiebeln, die Gurken und die Melonen und das Fleisch Ägyptens. Sie haben Nein gesagt zum Manna. Da kommt das Brot des Lebens. Er, der von sich selber sagt, ich bin das Brot des Lebens. Jesus Christus. Das kommt zu ihnen und was sagen sie? In Johannes 6, Vers 41 bis 42. Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und sie sprachen, ist dieser nicht der Jesus, Josefs Sohn, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wieso spricht er dann, ich bin das Brot vom Himmel? Sie jammern in der Wüste, sie lehnen das Manna ab, sie sehnen sich wieder zurück nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Dann kommt das Brot des Lebens zu ihnen und sie lehnen es wieder ab. Sie jammern Und doch heißt es, auf diesen 12 Broten war Weihrauch darüber. Auch wenn das Volk jammert, auch wenn das Volk Nein sagt, heißt es dennoch, in den Augen Gottes sind sie Geliebte und sind sie Auserwählte. Und Gott steht zu seinem Volk, er sieht sie an mit den Augen der Liebe. In 5. Mose 33, Vers 3 heißt es, wie hat er sein Volk so lieb? Alle Heiligen sind in deiner Hand. Sie werden sich setzen zu deinen Füßen und werden lernen von deinen Worten. Und Jesaja 43, Vers 4, weil du, das heißt Israel, weil du Israel in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe, darum gebe ich Menschen an deine Stadt und Völker für dein Leben. Israel ist und bleibt seine erste Liebe und Israel ist und bleibt in der Hand des lebendigen Gottes. Und wisst ihr, auch wenn Israel heute noch Nein sagt, auch wenn Israel noch fragt, wer ist denn dieser Josef? Ist er nicht Josefs Sohn? Heute sagen sie noch Nein, aber es wird der Zeitpunkt kommen, wo sie sagen werden, gelobt sei der, der da kommt, im Namen des Herrn. Kann man nachlesen im Psalm 118, Vers 26. Vor über 2000 Jahren, da kam Jesus eingeritten auf einem Esel. Er kam nach Jerusalem. Und sie haben ihn empfangen, haben gejubelt. Hosianna sei der kommt im Namen des Herrn. Matthäus 21, 9 bis 11. Die Menge aber, die vor ihm herging und nachfolgte, die schrie, Hosianna dem Sohne Davids, gelobt sei, der kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und doch, kaum waren diese Worte verklungen, da rufen sie ganz etwas anderes. Sie rufen ans Kreuz mit ihm, eine Meinungsänderung um 180 Grad. Noch vor wenigen Tagen hatten sie erlebt, sie wurden satt gemacht von 5 Broten und 2 Fischen. Ihr ganzer Bauch war gefüllt. Sie hatten sich gelagert, sie waren hungrig. Und dann haben sie zu essen bekommen. Und dann heißt es am Schluss, sagt Jesus seinen Jüngern, geht und sammelt ein. Und 12 Körbe bleiben vorig. Der lebendige Gott, Jesus, hat Wunder über Wunder getan. Und die ganze Geschichte Israels ist eine einzige Anhäufung von Wundern. Angefangen von Abraham. Es ist ein Wunder, dass Abraham und Sarah noch ein Kind erhalten. Es war ein Wunder, dass das Volk Israel ausziehen konnte aus dem Land Ägypten. In der Wüste werden sie auf übernatürliche Weise mit Wasser und Brot versorgt. Eine Feuersäule zeigt ihnen den Weg nachts und am Tag geht ihnen eine Wolke voran. Israel ist eine einzige Wiederholung von Wundern. Und David Ben-Gurion hat gesagt, wenn Israel nicht an Wunder glaubt, der ist kein Realist. Auch heute Israel ist ein einziges Wunder. Und dennoch, all diese Wunder, die sie erlebt haben und die sie erfahren haben, hat sie nicht dazu gebracht, dass sie geglaubt haben. Sie haben nicht geglaubt. Jesus kommt. Er tut alle diese Wunder. Er ist der größte Gottesbeweis. Und jeder religiöse Jude wusste in Israel, dass wenn einer kommen wird und all die Wunder tun, die Jesus tat, dass dieser der Messias sein muss. Jeder religiöse Jude hat das gewusst. Und nun kommt dieser Herr Jesus. Er tut diese Wunder. Er sagt von sich, ich bin das Brot des Lebens. Alle Beweise waren da. Und sie haben Nein gesagt zu diesem, dem Brot des Lebens. Der Johannes der Täufer, er wusste um diese Zusammenhänge, dass wenn einer kommt und all diese Wunder tun wird, dass er der Messias sein muss. Und darum kommt auch die Situation, als Johannes der Täufer so in tiefer Depression war. Er stand im Gefängnis und er stand in Gefahr, enthauptet zu werden. Er hat diesen Messias verkündigt, hat den Weg bereitet. Und nun ist er im Gefängnis und muss sich fragen, ist dieser wirklich der Messias? Wenn dieser der Messias ist, dann bin ich doch nicht im Gefängnis. Warum bin ich denn im Gefängnis? Kann es sein, dass ich mich geirrt habe? Und dann sagt der Herr Jesus ihm etwas. nämlich in Lukas 7, ab Vers 21. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin, also zum Johannes, und verkündiget dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde werden sehen, Lahme wandeln, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird das Evangelium gepredigt. Jeder religiöse Jude hat gewusst, wenn ein Mensch kommt und diese Wunder tut, es muss der Messias sein. Und Jesus hat es getan. Und der Johannes hat es gewusst. Und dann hört er diese Antwort des Herrn Jesus im Gefängnis und er wird froh. Es ist doch der Messias, auch wenn ich es nicht verstehen kann, dass ich jetzt im Gefängnis bin. Auch wenn ich nicht begreifen kann, er hat es nicht zusammengebracht, der leidende Messias und der Messias als König und Richter. Er hat es nicht zusammengebracht und darum kam er auch in Schleudern. Jesus gibt ihm die Antwort. Und weil der Johannes der Täufer gegründet war im Wort Gottes und geglaubt hat, darum ist er froh geworden und konnte auch den Weg gehen, obwohl er ihn nicht verstand. Der Johannes hat geglaubt, hat sich gegründet aufs Wort Gottes, hat die Zusammenhänge gesehen, ganz anders als die große Masse des jüdischen Volkes, ganz anders als die Pharisäer und Schriftgelehrten. Auch sie kannten das Wort und doch, sie wollten nur, dass ihr Brotbauch gefüllt wird. Sie wollten satt werden, aber nicht an dem, was Jesus sagt, sondern an dem, was Jesus tat. Kaum war das Wunder der Brotvermehrung vorbei. Ihr Bauch hatte das Essen noch nicht verdaut. Da kommen sie schon wieder zum Herrn Jesus und fragen ihn: Herr Jesus, wir wollen ein neues Zeichen von dir, damit wir glauben. Es heißt in Johannes 6, Vers 30, was tust du denn für ein Zeichen? Damit wir es sehen und glauben. Sie hatten die Brotvermehrung gesehen. Und nun wollen sie schon wieder ein neues. Wir Menschen, wir sind versessen auf Zeichen und Wunder. Und viele Christen haben auch die Meinung, dass irgendwo, wenn Zeichen und Wunder geschehen, dass da das Wirken des lebendigen Gottes ist. Ein großer Irrtum. Der Herr Jesus hat die größten Zeichen und Wunder getan. Und die Menschen haben dennoch nicht geglaubt. Und darum sagt auch die Bibel, hören Sie Mose und die Propheten nicht, würden Sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten auferstünde. Das bedeutet, wenn wir uns nicht gründen fest aufs Wort Gottes, angefangen von der ersten Seite der Bibel bis Offenbarung 22, dann würden wir auch nicht glauben, wenn die größten Wunder in unseren Reihen geschehen. Wir brauchen nicht Wunder, sondern wir brauchen das Wort Gottes. Und das hat hier der Herr Jesus auch dem Volk Israel gesagt. Wisst ihr, was der Jesus dem Volk sagen muss? Ihr wollt Zeichen und Wunder. Und da gibt der Herr Jesus ihnen als Antwort in Johannes 6, Vers 26. Jesus antwortete ihnen: Ich weiß, weshalb ihr zu mir kommt. Doch nur, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid. Nicht, weil ihr glaubt, dass Gott mich geschickt hat. Es geht euch ja nur um Wunder, es geht euch ja nur um Zeichen, es geht ja nur darum, dass ihr satt werdet und euer Bauch gefüllt wird. Aber bei mir, sagt der Jesus, geht es um viel mehr, geht es um eine Beziehung, um den Glauben an mich, das Brot des Lebens. Und wisst ihr, wenn man eine solche Einstellung hat, Wunder, Zeichen, Hauptsache der Bauch ist voll, dann kann man auch sehr schnell die Meinung ändern. Heute so, morgen wieder so. Da wird man von einem Augenblick vom größten Freund zum größten Feind. Da kann man an einem Tag schreien, Hosianna sei der, denn er kommt im Namen des Herrn. Einen Tag später kann man rufen, kreuzige ihn. Warum? Weil er die Vorstellung, die eigenen Vorstellungen, die man sich gemacht hat über die Person Jesus, nicht erfüllt hat. Sie wollten einen Brotkönig, aber er kam als leidender Messias. Der Johannes der Täufer, er stützte sich in seinem Glauben auf das, was geschrieben stand. Und darum konnte er auch verstehen, als Jesus ihm diese Antwort gibt, Lahme gehen, Blinde sehen, Tote werden auferweckt. Er verstand die Zusammenhänge und er hielt sich an Jesus fest, auch wenn er den Weg, den er zu gehen hatte, nicht verstehen konnte. Was suchen wir? Sensationslust? Oder die Wahrheit? Was suchen wir? Den lebendigen Gott oder Emotionen und Erfahrungen? Suchen wir den absoluten Maßstab, nämlich das Wort Gottes? Oder wollen wir in unserer eigenen Meinung und Ansicht bestärkt werden? Israel und seine Führer, sie vertrauten auf ihre Überlieferungen und Traditionen. Und was hatten die für eine riesige Überlieferung? Sie vertrauten auf Aussagen von Menschen. Sie vertrauten auf ihren wunderschönen Gottesdienst, auf den Tempel. Und die Jünger selbst haben gesagt, schau einmal dieser wunderbare Tempel. Und der Herr Jesus muss ihnen sagen, und es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Sie versteckten sich, die damaligen Juden versteckten sich hinter den Aussagen ihrer geistlichen Führer und Leiter. Und sie vertrauten auf die Gottesbeweise der Vergangenheit. Und dennoch nagelten sie Jesus ans Kreuz. Man meint, alles zu haben und kann dennoch am Ziel vorbeigehen. Die 12 Brote in der Stiftshütte. Was wollen Sie uns sagen? Auch wenn Israel am Ziel vorbeigeschossen ist, Gott kommt dennoch mit seinem Volk ans Ziel. Seine Liebe ist ungebrochen. Er hat sein Volk nicht verstoßen. Denn es heißt in Jesaja 49, 13 bis 19, frohlocke die Himmel und Lob singe du Erde, breche den Jubel aus, ihr Berge, denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Bekümmerten. Zion sprach, der Herr hat mich verlassen und der Herr hat meine vergessen. Und da gibt der Herr als Antwort, kann auch eine Frau ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über ihren leiblichen Sohn? Heute wird es oft getan. Wie viele Babyklappen gibt es schon auf dieser Welt, wo man das Baby einfach so durchschieben kann. Hier sagt der Herr, kann auch eine Frau ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über ihren leiblichen Sohn? Und da gibt der Herr als Antwort, und wenn sie desselben vergäße, so will ich doch deine nicht vergessen. Siehe, in meine beiden Hände habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind immer da von mir. Gott steht zu seinem Volk. Und wisst ihr, dieses Volk Israel hat noch eine große Aufgabe und eine große Zukunft. Wir haben gelesen, dass 12 Körbe übrig geblieben sind. Warum denn gerade 12? Ein anderes Beispiel gibt es, da sind 7 Körbe übrig geblieben. Ich möchte mich jetzt nur konzentrieren auf diese 12. 12 Körbe. Jeder kleinste Krume. Jedes kleinste bisschen musste aufgehoben werden. Der Herr Jesus sagt ausdrücklich, es soll kein Brot verderben. Warum wohl? Im Prediger 11, Vers 1 gibt es eine schöne Stelle. Da heißt es, wirf dein Brot übers Wasser. Denn nach vielen Tagen wirst du es wiederfinden. Habt ihr schon mal ein Brot aufs Wasser geschmissen, am Pfäffikersee oder am Greifensee oder am Zürichsee? Habt ihr das schon mal gemacht? Schmeiß mal Brot aufs Wasser. Was kommt dann? Kommen die Schwäne und fressen das Zeug weg? Kommen die Enten? Oder kommen die Fische? Da gibt es große, die schleien, die kommen dann und fressen alles weg. Aber wie ist das zu verstehen? Hier sagt die Bibel, wirf dein Brot hin auf die Fläche des Wassers, denn nach vielen Tagen wirst du es wiederfinden. Da haben wir viel Gedanken gemacht. Und es zeigt uns hin auf ein Ereignis im alten Ägypten, bevor der Staudamm gebaut wurde. Da sind die Bauern gegangen, wenn der Nil das ganze Land überschwemmt hat, mit dem Brot. Und was ist das Brot? Das Korn. Dann hatten immer eine Tasche auf der Seite und da hatten sie Korn darin. Und auf ihren langen Märschen, die haben im Tag bis zu 50 Kilometer zurückgelegt, haben sie dieses Korn genommen, haben es gegessen. Das Brot des Lebens. Wirf das Brot übers Wasser und nach langer Zeit wirst du es wiederfinden. Was bedeutet das? Der Nil hat das ganze Nildelta überschwemmt mit fruchtbarem Nilschlamm. Und da kommen diese Bauern mit diesem Brot des Lebens und schmeißen es aufs Wasser. Und im nächsten Jahr trägt es 40, 60, 100-fältig Frucht. Das Wort Gottes, es wird zurückkommen. Auch wenn man nichts sieht, wirf es aufs Wasser, es versinkt, es geht unter, aber es bringt Frucht. Und so sagt uns die Bibel, dass Gottes Wort auch sein wird. Jesaja 55, Vers 11, also wird mein Wort auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Das Ackerfeld Israel war gepflügt worden. Mose, all die Propheten. Und am Schluss kommt der Herr Jesus zusammen mit seinen 12 Aposteln und er sendet sie aus. Pflüget, beackert, besät. Und es war keine Frucht entstanden. Und doch sagt der Jesus, wirf dein Brot übers Wasser. Nach langer Zeit wirst du es wiederfinden. Da kam ein anderer Apostel, Apostel Paulus. Und er geht zu den Heiden und er sät auch aus. Und da geht Frucht auf 40, 60, 100-fältig. Und wir alle sind eine Frucht dessen, dass dieses Same des Lebens ausgestreut wurde. Und Frucht entstand in deinem und in meinem Herzen. Aber, sagt der Jesus, also wird mein Wort auch sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen. Es wird die Zeit kommen, auch wenn wir es noch nicht sehen, wo diese Same, der ausgestreut wurde, im Volk Israel seine Frucht bringen wird. 40, 60, 100-fältig. Denn Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Es wird ausrichten, wozu es gesandt ist. Es wird aufgehen. Denn nichts, so sagt der Jesus zu seinen 12 Jüngern, nichts von alledem soll verloren gehen. Und könnte das nicht auch ein Hinweis sein auf die zukünftige Aufgabe Israels? 12 Körbe der 12 Apostel, sie sollen hingehen. Wir haben gesagt, 12 ist immer in Verbindung mit dem Volk Israel zu sehen. Und dieses Volk hat noch eine große Aufgabe. Sie sollen das Brot des Lebens austeilen. Und dann heißt es, in Sacharja 12, Vers 10. Wenn dieser Zeitpunkt gekommen sein wird, dann wird sich Israel bekehren. Aber über das Haus David und über die Bewohner von Jerusalem will ich ausgießen den Geist der Gnade und den Geist des Gebetes. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Und sie werden um ihn klagen, wie man klagt, um ein einziges Kind. Und sie werden bitterlich über ihn weinen, wie man bitterlich weint über einen Erstgeborenen. Die 12 Brote waren überdeckt mit Weihrauch. Israel ist in den Augen des Herrn herrlich. Israel ist gemacht zum Zeugnis, zum Wohlgeruch. Und Israel wird eines Tages diese 12 Körbe, die übrig geblieben sind, austeilen und wird die Nationen satt machen. Denn es heißt in Jesaja 2, Vers 2 bis 5, und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses Jehovas feststehen und auf dem Gipfel der Berge und erhaben sein über die Hügel. Und alle Nationen werden zu ihm strömen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, und lasset uns hinaufziehen zum Berge Jehovas, zum Hause des Gottes Jakobs. Und er wird uns belehren aus seinen Wegen, und wir wollen wandeln in seinen Pfaden. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen. Die 12 Körbe, die wurden aufgelesen. Keines soll zu Schanden werden, und die Völker werden satt werden. Denn es heißt dann in Sacharja 8, Vers 23, so spricht der Herr der Heerscharen, in jenen Tagen wird es geschehen, dass 10 Männer aus allen Sprachen der Nationen einen Juden am Rockzipfel festhalten und sie ihm sagen werden, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott unter euch ist. Gott kommt mit seinem Volk zum Ziel. Und das ist für mich ein riesengroßer Trost. Wenn Gott mit diesem seinem Volk zum Ziel kommt, wie viel mehr kommt er dann auch mit dir und mit mir zum Ziel? Er wird es ausrichten. Und das ist auch die Botschaft heute Morgen. Wenn du dein ganzes Leben vertrauensvoll auf den Herrn Jesus wirfst, dann wird Jesus auch das Vollbringen schenken. Er kommt, der mit dir angefangen das gute Werk, heißt im Philipperbrief. Er wird es auch vollenden und vollführen. Er kommt mit dir und er kommt mit mir ans Ziel, so wie er mit Israel ans Ziel kommt. Und das soll die Botschaft sein. Halte dich fest an meinen Jesus, denn er ist treu. Und er wird auch das ausführen, wozu er sein Wort gesandt hat. Wir wollen still werden und beten. Herr Jesus, du bist so treu. Du bist treu über deinem Volk Israel. Denn wo ist ein Gott, der wie du bist? Du kannst nicht lügen. Du sagst zu und du hältst es. Und Herr Jesus, so dürfen wir auch in unserem Leben vertrauensvoll zu dir kommen und unser ganzes Leben vertrauensvoll dir anbefehlen, so wie du mit Israel ans Ziel kommst und so wie du mit Israel eine wunderbare Zukunft noch hast, so hast du auch mit unserem Leben ein Ziel und du willst mit unserem Leben einen Inhalt geben, einen Sinn geben, zum Segen noch für viele, ob das bei uns zu Hause ist in der Familie, ob das in unserer Nachbarschaft ist, ob das am Arbeitsplatz ist, ein Zeugnis für dich und zur Verherrlichung deines Namens. Herr Jesus, hilf uns in unserer Schwachheit und wir dürfen rechnen mit dir, allein mit dir. Danke dafür. Amen.
In der Predigtreihe über die Stiftshütte sprach Samuel Rindliesbacher heute über den Schaubrottisch. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!